Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen am 21. März 2023 um 17 Uhr nachmittags. Solche Folgen werden, wie Sie sich sicher vorstellen können, ein paar Wochen vorher normalerweise geplant. Wir haben also hier jetzt eine Regieanweisung erlebt oder eine Regie-Zufälligkeit erlebt. Das war leider so nicht geplant, aber es ist ein großartiger Tag heute, um über das Thema zu sprechen. Und es ist ein großartiger Gast hier heute für uns und mit uns da. Ich darf Ihnen Herrn Professor Dr. Daniel Nölleke vorstellen. Herr Nölleke ist von der Herkunft her Wiener, zumindest von der akademischen Herkunft her, von der biografischen her weiß ich es nicht, aber von der akademischen ist er Wiener. Er hat an der Universität Wien gearbeitet, dort am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften eine Postdoc-Stelle inne gehabt und hat zum 1. April 2022 eine Juniorprofessur am Institut für Kommunikations- und Medienforschung in Köln wahrgenommen oder angetreten und ist insoweit also eine Art von Exportperson der Universität Wien, was mich doppelt freut. Das ist an sich schon schön, aber vor allem ist er jetzt hier und vor allem gibt es insoweit eine wirklich passende Regieanweisung durch den Zufall, als er gemeinsam mit anderen literarisch sich betätigt hat an einer Stelle, die für den Kontext heute außerordentlich relevant ist. Er hat nämlich noch unter dem Logo der Universität Wien eine Studie mitverfasst, die sich mit der Wissenschaftskommunikation in der Covid-19-Pandemie Einblicke und Erfahrungen österreichischer Expertinnen und Experten beschäftigt. Und er hat in weiterer Folge dann auch als eine Folgepublikation dieser Studie diese Publikation hier über The Chilling Effect, Medical Scientists' Responses to Audience Feedback on Their Media Appearances During the COVID-19 Pandemic veröffentlicht. Letztere hat er auf Twitter verlinkt und ich habe sie dann gelesen und in weiterer Folge Herrn Nölleke eben vor einigen Wochen schon kontaktiert. Wir kennen einander, glaube ich, persönlich, trotz unserer gemeinsamen Überschneidung an der Uni Wien nicht, aber haben, glaube ich, das eine oder andere hier zu besprechen, was uns beide interessiert. In dieser Studie geht es nämlich, er wird es gleich etwas ausführlicher darstellen, kurz gesagt darum, wie österreichische Expertinnen und Experten die ersten Monate der Pandemie wahrgenommen haben. Herr Nölleke, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Vielleicht erzählen Sie uns in etwas ausführlicherer Form, wie ich das gerade getan habe, worum es in der Studie geht, wie die zustande gekommen ist, vielleicht auch, wie sie rezipiert wurde.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung zum Podcast hier. Und vielleicht sage ich ganz kurz zu Beginn, dass ich auch ein Wiener Import tatsächlich war. Also ich habe vor meiner Wiener Zeit in Münster promoviert und ich habe in Münster auch schon zum Thema Experten im Journalismus promoviert. Also so dieses Expertenthema ist etwas, was mich meine wissenschaftliche Karriere tatsächlich schon intensiv beschäftigt. Und da war die Pandemie tatsächlich so ein Anlass, wo man dieses Thema natürlich wie durch ein Brennglas nochmal etwas genauer beäugen und wissenschaftlich begleiten konnte. Und das haben dann die Kollegin Birte Leonhard und der Kollege Volker Hanusch und ich tatsächlich auch gemacht, indem wir eine Studie durchgeführt haben, in der wir Interviews mit ExpertInnen geführt haben, mit österreichischen ExpertInnen geführt haben, die im ersten Jahr der Pandemie als ExpertInnen in den Medien zu Wort gekommen sind. Wir haben uns da sozusagen aus forschungspraktischen Gründen erst einmal auf die Lebenswissenschaften und die Naturwissenschaften vor allen Dingen fokussiert, auch wenn wir natürlich wissen, unter anderem ja auch durch Sie, Herr Forgo, dass Expertise im Bereich der Pandemie auch auf andere Fächer natürlich oder auch aus anderen Fächern ganz wichtig beigesteuert wird. Also, das haben wir gemacht. Wir haben insgesamt 24 medial präsente Expertinnen interviewt, 17 Männer, 7 Frauen. Das bildet so in ungefähr auch tatsächlich die Überrepräsentanz vielleicht von männlichen Experten ab. Und mit denen haben wir darüber gesprochen, wie sie eigentlich diese Situation in dem ungewohnten Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit empfunden haben. Ein Aspekt davon ist die Frage, was haben sie eigentlich für Feedback erhalten, was für Reaktionen des Publikums erhalten und was macht das dann letztlich mit ihrer Motivation für weitere Medienauftritte zur Verfügung zu stehen. Das ist der Kern auch der Publikation, die ich seinerzeit auf Twitter verlinkt habe, über die Sie dann gestolpert sind, Herr Forgo, The Chilling Effect. Aber wir haben uns auch damit beschäftigt und das ist vielleicht heute, ne, Thema Regieanweisung wieder von so besonderer Aktualität, wie man sich denn eigentlich von der Politik behandelt gefühlt hat, was motiviert hat, der Politik als Expertin, als Experte zur Seite zu stehen, wie man überhaupt die mediale Berichterstattung grundsätzlich empfunden hat, wie man zwischen unterschiedlichen Formen von Medien unterscheidet und wovon man letztlich als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin abhängig macht, ob man Medien zur Verfügung steht. Und das ist tatsächlich so etwas, was mich im Kern jetzt auch aktuell an der Deutschen Sporthochschule wieder zum Thema Sport, also ein bisschen profaneres oder lebenslustigeres Thema vielleicht, beschäftigt, nämlich diese Schnittstelle zwischen Medien auf der einen Seite und Expertinnen auf der anderen Seite. Und ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar dafür, darüber und dankbar dafür, dass ich das hier in einem etwas größeren Detail mit Ihnen tun kann.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese erste Einführung. Ich habe mal eine ganz naive Frage. Wenn man 24 Personen in Österreich sucht, die aus den Lebenswissenschaften oder aus kommen und sich Covid-bezogen im ersten Jahr medial geäußert haben, dann hat man damit wahrscheinlich eine relativ große Menge derer, die das überhaupt getan haben. Also wie schwierig war es, die Personen zu rekrutieren? Wie groß war die Rücklaufquote?
Ja, also wir waren schon wirklich angetan davon, dass sehr viele bereit waren, da mitzumachen. Wir haben tatsächlich 71 identifiziert, ne? Also wir haben jetzt geschaut, wer war überhaupt präsent im ersten Jahr während der Pandemie. Und da gibt es die Möglichkeit, über die APA Online Library zu suchen nach entsprechenden Schlagworten, Virolog, Epidemiolog, ne? Sternchen, Experte und so etwas. Darüber haben wir dann 71 Personen identifiziert, die grundsätzlich für Interviews in Betracht kämen. Dann haben wir versucht, tatsächlich über die beiden Geschlechter so ein bisschen zu streuen und auch hinsichtlich der tatsächlichen Medienerfahrung, weil es unseres Erachtens schon einen Unterschied macht, ob jemand sehr, 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 sehr häufig zu Wort kommt oder vielleicht jemand das nur einmal gemacht hat und sich dann vielleicht auch wieder zurückgezogen hat. Wen wir damit natürlich nicht erwischt haben, sind die Leute, die sich halt nicht geäußert haben, deren Beweggründe ja auch hochspannend wären. Aber die tauchen in unserer Studie nicht auf. Ja, und dann sind wir nach diesem Quotenplan, so könnte man es sagen, vorgegangen und haben Leute angefragt oder die WissenschaftlerInnen versucht zu rekrutieren. Und da sind wir wirklich auf insgesamt überraschend, würde ich fast sagen, große Bereitschaft gekommen, überraschend, weil die ja auch viel anderes zu tun hatten. Eben, sie waren einerseits medial gefragt, aber man darf ja nie vergessen, das sind ja die zentralen ProtagonistInnen in der Wissenschaft in diesem Bereich gewesen, der eben da gerade extrem gefragt war. Und deshalb hat uns das ja irgendwie überrascht. Andererseits sind das möglicherweise auch Menschen, die halt grundsätzlich bereit dazu sind, einfach auch nach außen zu wirken, ihre Perspektiven nach außen darzustellen und dann vielleicht genauso, wie sie bereit sind, für Medien zur Verfügung zu stehen, auch WissenschaftlerInnen zur Verfügung stehen. Da spielen vielleicht auch andere Dinge noch eine Rolle, ne? Dass dieses Thema natürlich sehr virulent, weil man sich vielleicht auch das von der Seele reden möchte.
Haben Sie den Eindruck, dass die Responsequote korreliert mit irgendeiner Anschauung über die Pandemie? Also haben die ungefähr ähnliche Positionen, diese 24, oder war die Bandbreite der Meinungen dort ungefähr so, wie sie auch sonst so war? Oder kann man das nicht sagen?
Ich finde es sehr schwer zu sagen, weil ich mich gerade kurz frage, Bandbreite wohingehend. Also wir haben tatsächlich Expertinnen und Experten gehabt, die nicht nur in den, sagen wir mal, ganz traditionellen Medien, öffentlich-rechtlichen Medien oder so zu Wort gekommen sind, sondern wir haben auch diejenigen, die in Formaten zu Wort gekommen sind und die sie zum Teil auch sehr stark verteidigt haben, die sonst im öffentlichen Diskurs hinsichtlich der Covid-Berichterstattung stark kritisiert worden sind, die vielleicht also bei Servus TV zum Beispiel etwas prominenter vorgekommen sind. Wir haben auch Expertinnen, die durchaus hinsichtlich ihrer Perspektiven auf konkreten Maßnahmen der Politik sich ein bisschen unterschieden haben und die auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben mit Reaktionen seitens des Publikums. Aber dadurch, dass die meisten doch im Kern wirklich WissenschaftlerInnen waren, die aus den entsprechenden Fächern beziehungsweise den universitären Hintergrund hatten, war es so, dass wir tatsächlich die im Kern Experten, glaube ich, erwischt haben und nicht die, die man vielleicht, sprechen wir vielleicht später noch drüber, im Kontext von Plurf oder so ja auch eher als Pseudo-Expertinnen oder so versteht. Wir wollten also wirklich die WissenschaftlerInnen da.
Gut, ich würde gerne zwei Fragen zu Ihrer Motivation stellen, nämlich dieser Expertinnen und Experten. Erstens mal zu der Motivation, überhaupt sich medial zu äußern. Das haben Sie ja relativ ausführlich und sehr interessant, wie ich finde, in Ihrer Studie analysiert. Und zweitens dann zur Motivation, sich Ihnen gegenüber in dieser Metastudie zu äußern. Haben Sie irgendwie relevantes Feedback bekommen, warum die Leute dann mit Ihnen auch noch geredet haben? Ich vermute nämlich, dass da schon irgendwie sozusagen ein Painpoint lag oder eine Frustration lag, die auch dadurch zum Ausdruck kam, dass Sie dann eben gerne über Ihre Erfahrungen gesprochen haben. Oder?
Ich beginne mal mit dem zweiten und genau das habe ich ja vorhin auch schon vermutet. Ich weiß es aber tatsächlich nicht so genau. Das ist etwas so, dass diese Metakommunikation darüber, dass wir die, dass ich die jetzt selbst gar nicht so stark reflektiert habe. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es diesen Painpoint gab und man hat relativ schnell in den Reaktionen halt gemerkt, ich bin gerne bereit, darüber zu sprechen, aber dieser Painpoint, wie Sie gesagt haben, wurde meines Erachtens nicht so oft ausgerückt. Da muss ich aber auch sagen, dass die Interviews vor allen Dingen von einer Kollegin auch geführt worden sind, die dazu sozusagen aus ihrer Interviewerfahrung, die jetzt nicht transkribiert ist, vielleicht noch mehr sagen könnte, als ich es an dieser Stelle kann. Also da muss ich so ein bisschen passen oder auch ein bisschen im Trüben fischen und halte ihre Einschätzung für sehr plausibel. Ja, die erste Frage, was die Motivation zum Auftritt in den Medien angeht, da können wir verschiedene sozusagen Motivbündel, das kennen wir auch aus der Forschung, unterscheiden. Das eine ist sozusagen eine relativ diffus wahrgenommene Bringschuld gegenüber der Öffentlichkeit. Also wir sind vom Steuerzahler, von der Steuerzahlerin finanziert und wir haben letztlich die Pflicht, unser Wissen damit auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist so eine Sache. Das andere, was in unseren Gesprächen relativ selten hervorkam, ist ja die Sache der, sozusagen, des persönlichen Fortkommens. Da, vielleicht sprechen wir auch darüber, gibt es aber sowieso nicht so viele Incentives in der Wissenschaft, die jetzt dazu führen, dass man sagt, damit steigere ich oder damit erhöhe ich meine Chancen im Bereich der Wissenschaft, letztlich Karriere zu machen. Aber trotzdem, das spielt vielleicht durchaus auch eine Rolle, also Sichtbarkeit für die eigene Organisation und so etwas. Und zum Dritten, und das haben wir ja dann sozusagen letztlich genannt, so External Expectations, also externe Erwartungen, ist es so, dass man während der Pandemie als Wissenschaftler doch sich sehr stark wirklich auch konkret in der Pflicht gesehen hat, etwas beizutragen, um letztlich die Pandemie oder die Folgen der Pandemie möglichst gut zu überwinden. Also man hat schon gesehen, dass der öffentliche Diskurs in Teilen vielleicht etwas schwierig läuft, vielleicht etwas falsch läuft. Und so haben sich einige der von uns befragten WissenschaftlerInnen so in der Pflicht gesehen, letztlich zu einer Korrektur dieses Diskurses beizutragen oder auch sozusagen sich zum ersten Mal, das ist ja auch nicht so häufig, dass man als Virologe so oder als Virologin so konkret handlungsrelevantes Wissen beisteuern kann, dass sie sich wirklich auch letztlich in der Pflicht gesehen haben, hier ganz konkret zu helfen und jetzt einmal sozusagen in ihrer Karriere wirklich gefragt zu sein und dies dann auch tatsächlich konkret einzusetzen. Das sind so diese, das Gefühl oder die, ja, die, diese Aufgabe, der man sich selbst stellt, Wissen beizutragen, um zur Pandemiebekämpfung beizutragen, wenn wir hier weiter bei der
Zur nächsten Frage muss ich nochmal den Kontext voranstellen. Also das, was Sie untersucht haben, waren im Wesentlichen die ersten Monate oder das erste Jahr der Pandemie. Und bezogen auf dieses erste Jahr würde ich jetzt vermuten, dass es hinsichtlich der Ziele 1 und 2, die Sie geschildert haben, also paid, bezahlt durch den Staat, man gibt dem Staat was zurück und man generiert Aufmerksamkeit für das eigene Institut und so weiter, wahrscheinlich eine relativ hohe Zielerreichung stattgefunden hat, bei manchen vielleicht sogar eine zu hohe. Während das dritte Motiv, also das Motiv, man hilft da der Gesellschaft oder man hilft der Politik oder man rationalisiert den Diskurs, wahrscheinlich sehr unterschiedlich wahrgenommen wurde, schon im ersten Jahr, wie ich vermuten würde. Erst recht würde ich vermuten, das haben Sie aber nicht untersucht, erst recht würde ich sagen, gilt das im März 2023, ein Tag nach der mehrheitlichen Selbstauflösung von Gecko, nicht? Was davon haben Sie denn untersucht und inwiefern stimmt die Vermutung, dass es da eine Frustrationserfahrung gegeben hat?
Ja, also es wäre natürlich total interessant und wirklich an der Tagesordnung genau diese Erfahrung jetzt nochmal nachzusehen, weil wir auch da schon den Eindruck hatten, dass sich selbst innerhalb dieses ersten Jahres eine Entwicklung gezeigt hat, wo am Anfang noch eine gewisse Zufriedenheit war und man auch sowohl Politik als auch Medien so eine gewisse Art von Welpenschutz attestiert hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt alles neu, da muss sich erstmal jeder reinfinden und eigentlich wird auf uns ohnehin, also ist es schon gut, dass man sich überhaupt an uns wendet und so etwas, hat sich das dann im Laufe der Zeit doch ein bisschen anders entwickelt, wo man dann den Eindruck hatte, häufiger instrumentalisiert worden zu sein und gegebenenfalls auch bestimmte Bereiche des öffentlichen Diskurses überhaupt nicht mehr zu erreichen. Also wenn wir jetzt hier über Unterscheidung oder Frustration sprechen, ist es wirklich nicht so, dass wir sagen, wir haben die einen, die sehr frustriert sind und die anderen, die weniger frustriert sind, sondern wir erleben tatsächlich, dass es eine Zufriedenheit, zum Teil sogar eine Begeisterung, fast eine Euphorie darüber gibt, dass gewisse Teile der Bevölkerung erreicht werden können, dass gewisse Teile der Bevölkerung plötzlich ein ungefähres Verständnis auch von wissenschaftlichen Prozessen haben, dass die sich also sozusagen richtig tief auch reinbuddeln und bereit sind, sich reinzubuddeln und dann eben diese Pandemie, diese Ausnahmesituation der Pandemie als Möglichkeit letztlich hat, um auch hier tieferes Wissen zu vermitteln. Das ist die eine Seite. Das ist durchaus auch im ersten Jahr positiv wahrgenommen worden und als Chance wahrgenommen worden und zum Teil auch als Motivation wahrgenommen worden, weiterzumachen. Auf der anderen Seite erlebte man eben im weiteren Verlauf relativ schnell auch schon, dass bestimmte Teile der Bevölkerung, so wurde es uns gesagt, letztlich verloren sind und dass man die eben kaum noch erreicht und auch bestimmte Medien verloren sind und kaum noch richtig zu erreichen sind. Und da hat sich dann auch schon der Umgang letztlich unterschieden. Also einige haben der Befragten, ist immer schwer zu quantifizieren, möchte ich auch nicht bei eben diesen 24 Intensivinterviews, aber hatten wir doch den Eindruck, dass einige der Befragten eher gesagt haben, da muss man jetzt auch nicht mehr mitmachen, das muss man sich auch nicht antun. Und andere gesagt haben, nee, genau da sitzt die dunkle Seite der Macht, ein schönes Zitat, da muss ich dann eben auch rein, um der dunklen Seite der Macht eben nicht das Feld komplett zu überlassen. Und hier muss ich mich eben auch mit diesen, ja, eigentlich für diesen öffentlichen Diskurs oder für den evidenzbasierten öffentlichen Diskurs zum Teil schon verlorenen Medien oder auch Bevölkerungsteilen, da muss ich trotzdem mitmachen.
Ja, eine Besonderheit der Pandemie meiner Erinnerung nach war ja, dass zusätzlich zu diesen Medienanfragen recht schnell auch, also eigentlich sehr schnell, auch Anfragen aus der Politik kamen nach Politikberatung, dass also die Menschen, die auf der einen Seite irgendwie medial wahrgenommen wurden, auf der anderen Seite auch ganz schnell dann in mehr oder weniger offiziösen, und es gab ja mehrere davon, Beratungsgremien gelandet sind, wo dann auch sehr unterschiedliche Politiken verfolgt wurden hinsichtlich der Medienarbeit dieser Beratungsgremien. Nicht manche, ja, von denen haben unter sehr hohen Vertraulichkeitsanforderungen getagt, manche haben das etwas weniger getan, manche haben sich auch verändert. Ja. Mhm. Wie war denn dieses Zusammenspiel zwischen Medienarbeit und Politikberatungsarbeit, und gibt es da Erfahrungen, die man vielleicht für die nächste Pandemie oder für die nächste größere Krise mitnehmen könnte?
Das hat uns auch ganz konkret an den Einzelfällen interessiert und wir haben die befragten Expertinnen danach gefragt. Und tatsächlich konnte uns keiner so wirklich die Henne-Ei-Problematik auflösen oder wirklich richtig klären, was war denn jetzt eigentlich zuerst. Wir können natürlich ganz klar aus auch kommunikationswissenschaftlicher Perspektive davon ausgehen, dass Medien eine Agenda-Setting-Funktion haben, die tatsächlich auch in der Politik eine Rolle spielt und berücksichtigt wird und man dann auch auf die durchaus medial prominenten Expertinnen und Experten zurückgreift. Aber wie jetzt tatsächlich dieses Verfahren war, konnte, obwohl wir es explizit gefragt haben, uns niemand so wirklich schildern. Das wurde erstmal als unabhängig wahrgenommen. Aber es ist, glaube ich, sehr plausibel wahrzunehmen. Sie haben ja selbst gesagt, der Kreis ist ja auch gar nicht so groß, dass dann diejenigen, die medial präsent sind, auch diejenigen sind, die vielleicht am ehesten gehört wurden. Inwiefern das aber jetzt auch politisch-strategisches Kalkül war, um möglicherweise auch Akzeptanz für politische Entscheidungen über Personen zu schaffen, das wäre sicher eine spannende Frage, der man dann eher in einem Projekt zum Thema Politikberatung, also indem man den politischen Teil sich da mal nochmal anschaut, nachgehen könnte.
Ja, wobei mir aufgefallen ist bei der Lektüre Ihrer Arbeiten, dass es offensichtlich bei den Expertinnen eine relativ positive Wahrnehmung dessen gegeben hat, wie Journalistinnen und Journalisten so im Schnitt auf Sie zugegangen sind und dass also Journalistinnen und Journalisten prinzipiell mal sachorientiert, also jedenfalls im Durchschnitt sachorientiert und interessiert wahrgenommen worden wären. während bei den Politikberatungsteilen, soweit ich sie verstanden habe, durchaus so auch eine gewisse Abgeklärtheit geherrscht haben dürfte, dahingehend, dass man sich durchaus bewusst war, dass da eben dann auch eine Agenda, eine politische Agenda in der Auswahl der eigenen Person gelegen haben kann. Ja. Notwendigerweise kann man dann natürlich die Agenda derer, die nicht ausgewählt wurden, nur sehr eingeschränkt reflektieren, wenn man die nicht interviewen kann. Ne. Ja. Weil Sie ja vorher einleitend gesagt haben, die sich gar nicht geäußert haben, die erreicht man auf dem Weg gar nicht. Also da entsteht ja irgendwie auch schon eine Art Bias, also sozusagen sogar ein doppelter Bias, nicht der einen, die sich gar nicht äußern und innerhalb derer, die sich äußern, die nicht berücksichtigt werden, die wahrscheinlich eine relativ kleine Gruppe von denen waren, die Sie gefragt haben.
Also ich finde, Sie schildern das gerade sehr gut. Vielleicht darf ich da noch einmal so ein ganz kurzes Bild bringen, was mir immer hilft, um diese ganze Konstellation so ein bisschen zu verstehen. Es geht ja letztlich darum, dass wir hier unter den Journalistinnen Menschen oder dass die Journalistinnen Quellen, Expertinnen Quellen suchen und dass die Politiker, Politikerinnen letztlich wissenschaftliche Expertise nachfragen. So könnte man sich das ja vielleicht vorstellen. Wir wissen aus der Forschung auch, dass die Initiative in der Regel erstmal von den Journalistinnen oder auch dann von den PolitikerInnen ausgeht. Und man kann sich das vielleicht, das ist jetzt sehr glattes Parkett und das Bild geht auch nicht immer auf, aber weil natürlich Ballsaison war, ne, kann man sich das natürlich vielleicht auch als Tanz vorstellen. So wird das auch mitunter beschrieben. Wir haben diejenigen, die letztlich auf der Suche nach einer Tanzpartnerin, einem Tanzpartner sind, die auffordern zum Tanz. Und diejenigen, die auffordern, also die letztlich die Initiative ergreifen, sind dann die Journalistinnen und die PolitikerInnen. Und die haben vielleicht auch eine eigene Agenda. Die haben einen eigenen Tanzstil, die wissen, zu was sie tanzen wollen und haben gewisse Fähigkeiten, Skills, Tanzskills und sie sind vor allen Dingen auch diejenigen, die dann am Ende führen. Ne? Also das ist vielleicht dieses Bild, was erstmal besagt, die Journalistinnen und die PolitikerInnen sitzen irgendwie am längeren Hebel. Aber jetzt, und da kommen ja unsere ExpertInnen ins Spiel, braucht ja jeder, der jemanden zum Tanz sucht, einen Tanzpartner, eine Tanzpartnerin. Und da kann man sich natürlich jetzt als Expertin, als Experte sagen, ja, mit dem tanze ich eher nicht oder so etwas. Und genau das haben ja auch unsere befragten ExpertInnen gemacht. Die haben erstmal gesagt, okay, grundsätzlich, da passt das Bild nicht so ganz, weil es da auch um die gesellschaftliche Funktion geht, ne? Aber grundsätzlich sind wir ja bereit mitzutanzen, weil wir wissen, das ist gut. Das ist erstmal grundsätzlich eine gute Sache. Aber die haben schon einen Unterschied gemacht, mit wem sie tanzen. Sie haben auch schon vorher überlegt oder haben vorher ein bisschen abgeklärt, wessen Tanzstil passt mir denn eigentlich? Wessen Tanzstil passt mir nicht? Sie haben vielleicht auch dem Tanzpartner schon mal ins Ohr geflüstert, bitte lieber, ne, um es jetzt aus dem Bild rauszunehmen, ich möchte das gerne nochmal gegenlesen oder ich möchte vorher genau abklären, worüber wir denn hier eigentlich sprechen werden oder so etwas. Und das ist diese Situation. Und Sie sind mit dem Journalistinnen als Tanzpartnern grundsätzlich, auch wenn Sie auch einen eigenen Stil haben und wissen, Journalismus ist was anderes als Wissenschaft, sind Sie eigentlich ganz zufrieden gewesen. Und von den PolitikerInnen haben Sie sich so ein bisschen unangenehm gefühlt. Und jetzt zuletzt, ich glaube, da zeigt sich das am Beispiel Gelko vielleicht auch letztlich im Stich gelassen gefühlt. Denn wenn ich es richtig aus Wien in Erinnerung habe, ist es ja auch so, dass man seinen Tanzpartner am Ende zum Beispiel wieder zum Tisch geleitet und zurückbringt. Hm. Aber der Eindruck ist meines Erachtens so, dass viele ExpertInnen letztlich nach dem Tanz stehen gelassen worden sind.
Ja, vielleicht sogar des Raumes verwiesen, nicht, wenn man das Bild noch weiterentwickelt, nicht, weil dann plötzlich die Rede ist von Expertenhörigkeit und ähnlichen Dingen, nicht? Also das ist dann vielleicht noch mehr als nur einfach stehen gelassen. Das ist eher rausgeworfen.
So ist es.
Ja, vielleicht dazu auch noch gleich eine Frage, die ja nahe liegt. Also diese mediale Rezeption der Expertinnen und Experten und auch die Politikkommunikation, die darauf aufgebaut hat, hat ja nicht in einem luftleeren Raum stattgefunden, sondern hat von Beginn an außerordentlich viel auch gesellschaftliche Aktivitäten miterzeugt und unter anderem und vor allem in den sozialen Medien. Das war, glaube ich, auch die erste wirklich in Österreich auch erkennbar sozial-medial gesteuerte Diskussion, die da stattgefunden hat. Und auch darüber haben Sie ja recht viel untersucht und so viel untersucht, dass ja die eine Arbeit, ich zeige sie noch einmal, das ja sogar schon im Titel führt, nicht, wenn Sie vom Chilling-Effekt reden, dann meinen Sie ja eine Art von Abkühlungseffekt, der letztlich daraus entstanden ist, dass man da eben doch außergewöhnlich intensiv und außergewöhnlich unsachlich mitunter auch kritisiert wurde. Wollen Sie dazu noch ein bisschen was ausführen?
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist sicher der zentrale Anlass dieser Publikation gewesen und auch etwas, was uns sehr stark auch bei der Idee für die Studie motiviert hat, nämlich einfach das Gefühl, dass Menschen, die evidenzbasiert argumentieren, die da sozusagen es mit sehr, sehr hehren Zielen tun, die dafür ihre Freizeit zum Teil aufgeben, sehr viel investieren, dass sie sehr stark zum Gegenstand von Anfeindungen in sozialen Medien vor allen Dingen werden. Und das ist ja etwas, was grundsätzlich nicht neu ist, was aber in der Pandemie, das zeigen auch Studien, eine neue Qualität erreicht hat. Und das Ganze fügt sich so ein bisschen ein in das, was wir ja als wissenschaftsbezogenen Populismus kennen oder grundsätzlich als Populismus kennen, also einfach so ein bisschen anti-elitäre Tendenzen. Und anti-elitäre Tendenzen sind nicht sozusagen gleichzusetzen mit so etwas wie Anfeindungen, aber sie bereiten solchen Anfeindungen und solcher Hate Speech im Internet sicher den Boden. Und das haben alle von uns, ich tue mich mit Quantifizierung immer so ein bisschen schwer, weil das nicht das Ziel dieser qualitativen Forschung ist. Ich sage es trotzdem, es haben letztlich alle von uns befragten Expertinnen in irgendeiner Form erfahren, dass sie Opfer von Anfeindungen, von Hate Speech, von Hassrede im Internet geworden sind, die zum Teil, die mindestens derbe war, also mindestens derbe im Ton war, die aber auch in vielerlei Fällen zu konkreten Bedrohungen, zu konkreten physischen Bedrohungen ausgeartet sind, zum Teil auch Bedrohungen gegen Leib und Leben ausgeartet sind. Und das ist natürlich extremst problematisch vor dem Hintergrund, dass wir erstmal davon ausgehen können, ne, nochmal der Tanzpartner, dass diejenigen ja entscheiden können, ob sie mitmachen oder ob sie nicht mitmachen. Und wenn sie auf der Tanzfläche sind und dann letztlich von links und rechts zerrissen werden und sich der Mund über sie schmutzig gemacht wird oder sie sogar bedroht werden in dieser exponierten Stellung, dann würde ich mir das auch nochmal ganz genau überlegen, ob ich da nochmal mitmachen würde bei diesem Tanz. Und das bedeutet letztlich dieser Chilling-Effekt. Ne? Die Frage, inwiefern führt das zu einer Abkühlung, inwiefern zieht man sich aus der Öffentlichkeit zurück? Und das wäre natürlich verheerend aus ganz, ganz vielen Perspektiven wäre das verheerend. Das wird in unterschiedlichen auch Lobby- oder Interessensverbänden der Wissenschaft extrem problematisiert. Dazu kommen wir sicher gleich auch noch. Es gibt ja auch mittlerweile, wie ich finde, ich weiß nicht, ob gut geeignete, aber zumindest sehr viele Maßnahmen, die zeigen, dass es dafür eine Sensibilität gibt für diese Problematik, wie man damit umgehen kann. Also, jetzt habe ich den Satz hier so ein bisschen verloren, das ist tatsächlich eine Problematik, dass es eben zu diesem Chilling-Effekt kommen könnte, dass sich Wissenschaftler aus der Öffentlichkeit rausziehen. Nun haben wir aber beobachtet, und das zeigt auch irgendwie, erzeugt von der Stabilität dieser Menschen, dass das eigentlich gar nicht so der Fall war. Die von uns Befragten haben das durchaus als Stress erlebt, als extremen Stress erlebt, haben es auch, das hat ihnen durchaus auch Sorge oder Furcht sogar bereitet. Aber die wenigsten oder letztlich niemand hat wirklich, von denen, die wir befragt haben, ne, hat letztlich die Konsequenz daraus gezogen zu sagen, nee, darauf lasse ich mich nicht mehr ein. Man könnte vielleicht sagen, dass sogar diese Instrumentalisierung durch die Politik am Ende ein größeres Problem ist, sich da eben instrumentalisiert zu fühlen, als diese Hasskommentare zu erhalten von einem Mob, wo man dann sagt, okay, den erreiche ich eh nicht mehr. Und es gibt da so Coping-Strategien, dass man sagt, okay, das ist eh nur eine kleine, aber dafür ganz, ganz, ganz laute Gruppe und so. Also es hat letztlich nicht dazu geführt, dass man sich da komplett zurückgezogen hat, sondern in dem Fall überwogen zunächst einmal die Motive, die ich ja vorhin schon geschildert habe, dass man einfach sagt, das zeigt noch mehr, wie wichtig es ist, dass wir hier mit Evidenzen bereitstehen und das Feld nicht den anderen Expertinnen überlassen. Denn, vielleicht darf ich das dazu noch sagen, das ist, glaube ich, auch das Problem des Journalismus an der Stelle. Die brauchen Tanzpartner, die können nicht alleine tanzen oder die wollen nicht alleine tanzen. Es ist letztlich schon ein dramaturgisches Mittel oder ein Stilmittel, dass man in Berichten über Covid-19, aber auch jetzt Ukraine-Krieg und so etwas, dass man da ExpertInnen braucht, sonst funktioniert der Text nicht. Und wenn Expertin A oder Experte B oder Expertin C absagen, dann geht man halt zu D oder E. Und deshalb haben bei uns A, B, C gesagt, dann machen wir trotzdem mit, selbst wenn das diese extrem unangenehmen Konsequenzen hat. Wie lange das aber durchhält oder wie abhängig das vielleicht wirklich von dieser konkreten Gefahren oder Krisenlage ist, das wäre auch im Vergleich sehr interessant zu sehen.
Ja, wenn man jetzt in diesem Bild vom Tanz bleibt, dann ist es ja so, dass man während eines Balls noch alle möglichen interessanten Dinge macht. Man trinkt mal ein Glas, man plaudert mit Leuten, man geht auf den Balkon, man bewundert die Kleider, was auch immer. Also viele andere Sachen außer das Tanzen. Und dieses Tanzen ist ziemlich zeitintensiv und gleichzeitig, wenn man die sozialen Medien mitbedenkt, eben auch sehr, sehr stressig. Und ich will eigentlich nur so eher anekdotisch beitragen, dass ich mit einigen, also ich weiß nicht, ob das die sind, die Sie befragt haben, aber natürlich auch mit einigen Expertinnen und Experten auch in dem ersten Jahr der Krise zu tun hatte und da schon auch als Jurist nämlich immer wieder gefragt wurde, wie man da mit den Anwürfen und den Anfeindungen umgehen könnte und dabei schon den Eindruck hatte, dass die Menschen zunehmend erschöpft werden durch die Intensität dieser Anwürfe. In Kombination dann auch noch mit diesem Politikmissbrauchs- oder potenziellen Missbrauchsthema und eine, also in meiner anekdotischen, zufälligen Erfahrung daraus viel an Müdigkeit entstanden ist oder eben auch dem Gefühl, man kann eben am Ball auch noch andere spannende Sachen machen. Und wenn man jetzt den Ball sozusagen als Wissenschaftlerleben darstellt, dann gibt's halt da ganz viel, was man sonst noch macht, nicht? Man forscht, man lehrt, man macht die Vernetzung in der eigenen Community und so weiter und alles das kann man nicht tun, wenn man gleichzeitig Politikberatung macht und Medienarbeit professionell betreibt. Deswegen meine Frage ist jetzt nach dieser langen Vorrede, haben Sie aufgrund Ihrer Rückmeldungen den Eindruck gewonnen, dass sich die ja eine irgendwie Elite darstellende Menge an Menschen, die in der Lage sind, medial so zu kommunizieren, dass man mit ihnen tanzen kann, ja, dass diese Menschen sich mangelhaft unterstützt gefühlt haben in dem, was da passiert? Stichwort Third Mission an Universitäten, Stichwort Bezahlung für die Beratungstätigkeit, Stichwort Freistellung von sonstigen Verpflichtungen etc. Oder war das gar nicht Thema?
Ich kann tatsächlich an der Stelle nur anekdotische Evidenz auch beitragen. Es war nicht Thema. Es hätte Thema der Interviews sein können, weil wir in diese Richtung auch gefragt haben. Aber es hat uns wirklich überrascht oder auch enorm beeindruckt, wie hoch diese tatsächlich intrinsische Motivation schien und wie robust diese Motivation auch schien, trotz der Anfeindung. Wie gesagt, wenn man das nochmal ein Jahr später macht oder jetzt vielleicht macht, würde vielleicht die Erschöpfung sich noch stärker Bahn brechen. Tatsächlich erlebe ich aber auch auf verschiedenen Podiumsdiskussionen, in denen es auch um dieses Thema geht oder auch in den Debatten rund um diese mögliche Erschöpfung von WissenschaftlerInnen als MedienexpertInnen, erlebe ich schon immer wieder die Frage, das müsste doch viel stärker incentiviert werden. Also es müsste dafür Belohnungsstrukturen in der Wissenschaft geben. Und natürlich haben wir in vielerlei Kontext den Auftrag, Third Mission zu betreiben. Wir haben auch bei Anträgen die Aufgabe, Konzepte für Öffentlichkeitsarbeit oder so etwas mit reinzuschreiben. Und das wird mit begutachtet und so. Das ist also offenbar ein ganz mag ein wichtiger Indikator sein. Ich habe aber den Eindruck, und wie gesagt, den habe ich auf Basis auch anekdotischer Evidenz und vielleicht auch eigener Erfahrung, dass so eine richtige Wertschätzung hinsichtlich bei Berufungen beispielsweise oder so von Third Mission Aktivitäten noch fehlt oder tatsächlich auf etwas low-key Geschichte gedacht, halt eine Lehrreduktion oder sowas, weiß ich aktuell nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass da einiges im Gange ist. Ich glaube zumindest, dass ja auch schon bei, ich hoffe es vielleicht, aber dass die Sensibilität da ist, da habe ich schon den Eindruck, dass in strukturierten Promotionsprogrammen zum Beispiel so etwas wie Wissenschaftskommunikation wichtiger wird. Also da beginnt es ja vielleicht schon, dass solche Aspekte von Wissenschaftskommunikation einfach noch stärker einfach implementiert werden und dann zum natürlichen Bestandteil ja, auch von wissenschaftlicher Ausbildung und dann am Ende vielleicht auch eines wissenschaftlichen Belohnungssystems werden. Aber es ist nicht beklagt worden. Ich glaube aber, es wird beklagt. Also um das nochmal zu sagen.
Ja, vielleicht nur eine Bemerkung dazu, wenn das dann in Berufungen und so eine Rolle zu spielen beginnt, dann ist das insoweit eine abstruse Situation, als da ja ältere Dilettanten, jüngere Dilettanten in einem Feld bewerten, von denen sie typischerweise keine Ahnung haben, nicht? Also jemand, der in einer Berufungskommission sitzt, sitzt dort ja nicht, weil er oder sie irgendwie Expertin in Third Mission oder in Medienarbeit wäre, sondern weil er oder sie in einem bestimmten Fach eine bestimmte Qualifikationsstufe erreicht hat, nicht? Das führt zu einer Frage, nämlich zu der Frage, Sie haben es ja auch untersucht und auch dann relativ plastisch dargestellt, dass die Expertinnen und Experten da ja nicht nur insoweit auf sich selbst geworfen waren, als sie selbst in dieser Zeitnot ihre eigenen Ressourcen verteilen mussten, sondern auch insoweit, als sie da ja komplett autodidaktisch unterwegs waren. Nicht? Ja. Also man lernt das ja eben nicht in einer typischen Uni-Karriere, wie man ein ORF-Interview führt, ja, und wie man darauf reagiert, wenn man dann 3000 Mal auf Facebook für dieses ORF-Interview bedroht, beschimpft, verfolgt wird. Ne? Also es ist sehr viel Autodidaktik da. Wie viel Autodidaktik war da? Hat es daraus Lessons learned gegeben, und nämlich individuelle der Betroffenen? Und vielleicht jetzt auch noch eine ganz allgemeine Frage auf Ihre Studie und Ihre Rezeption. Haben Sie den Eindruck, dass sich dass das gelesen wurde im Hinblick darauf, dass man da eben auch mehr tun muss, um die Expertise in den politischen Prozess und in den medialen Prozess hereinzuholen, also ein gesellschaftlicher Auftrag da drin liegt?
Ich will jetzt auf keinen Fall so anmaßend sein und das auf diese Studie zurückzuführen. Die Studie ist ja tatsächlich auch in einem Kontext entstanden und in einem Kontext entstanden, der aktuell größer und stärker wird im Fach Kommunikationswissenschaft, aber auch darüber hinaus, nämlich der Bereich der Wissenschaftskommunikationsforschung. Und in diesem Kontext gibt es schon seit längerer Zeit, sicher auch schon seit, zwei Jahrzehnten das Bewusstsein dafür, dass WissenschaftlerInnen ihr Wissen nach außen tragen sollten, ihre Expertise nach außen tragen sollten, medial vermitteln sollten, eben damit auch in gewisser Weise einer öffentlichen Bringschuld nachkommen sollten. Und deshalb ist es jetzt nicht so, dass das über die Pandemie und schon gar nicht über diese Studie komplett neu gedacht wird. Das heißt also, wie ich vorhin schon sagte, dass zum Beispiel in Promotionsprogrammen so etwas wie Medientrainings eine stärkere Rolle, eine stärkere Verankerung haben. Es gibt an Universitäten natürlich auch Medientrainings, letztlich Weiterbildung für WissenschaftlerInnen. Es gibt eigene Einrichtungen, die sich nur mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen und unter anderem auch Seminare im Portfolio haben. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten und Angebote, dass das nicht nur autodidaktisch erfolgen muss, sondern dass das auch angeleitet erfolgt. Ich habe den Eindruck, und da glaube ich, spielt die Pandemie und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen die Studie eine Rolle, dass dieser Bereich der Wissenschaftskommunikation aber jetzt ein bisschen weitergedacht wird. Und das würde ich auch immer anmaßen, dass es nämlich nicht nur darum geht, den Leuten zu erklären, welches Hemd man am besten anzieht, wenn man im Fernsehen auftritt, oder wie man einen 15-Sekunde aus einem komplexen Forschungsthema macht, sondern dass Medienkompetenz oder Wissenschaftskommunikation mehr ist und unter anderem auch beinhaltet, mit was für einer Medienlandschaft bin ich denn da gerade im Digitalen konfrontiert? Wie ist denn ein Medium wie Express oder der Servus TV oder der ORF oder der Standard oder so, wie ist der denn überhaupt einzuschätzen, sowohl von einer vielleicht inhaltlichen Ausrichtung, aber auch so hinsichtlich des Publikums? Welche Resonanz, welche Öffentlichkeit erreiche ich denn, wenn ich wo unterwegs bin, und was macht das möglicher oder zu was für einem Feedback führt das? Also all das müsste meines Erachtens noch stärker mitgedacht werden bei solchen Wissenschaftskommunikationstrainings oder auch Fortbildungen in dem Bereich, dass man nicht einfach nur in der Lage ist, komplexe Phänomene auf den Punkt zu bringen oder vielleicht auch weiß, wie Journalismus so ungefähr tickt, also wie die ihre TanzpartnerInnen auswählen oder so, sondern dass man auch durchaus weiß, wie sich diese ganze Branche unterscheidet und welche Konsequenzen Auftritte in Medien haben, auch in Social Media natürlich haben. Also darüber haben wir jetzt so noch nicht gesprochen, also Expertinnen oder WissenschaftlerInnen äußern sich ja auch durchaus eben mit ihrer Expertise in Social Media, ohne dass es durch Medien gefiltert ist. Also was für Konsequenzen das haben kann und was man dann letztlich auch damit macht, wenn man entsprechendes Feedback bekommt, wie man damit umgeht. Wie gesagt, auch vor allen Dingen negatives Feedback. Ich glaube, da hat sich schon so ein gewisses Umdenken gibt es ein gewisses Umdenken, inwiefern das dann wirklich konkret Leute in einer spontanen oder in einer recht akuten Situation ihnen hilft, wirklich diese Autodidaktik zum Umgehen und auf gelerntes Wissen zurückzugreifen, das muss sich dann letztlich zeigen. Aber ich glaube, da tut sich sehr, sehr viel gerade. Mhm.
Ja, ich würde gerne eine Frage reinholen. Sie führt ein bisschen an den Anfang noch einmal zurück, aber sie ist, glaube ich, sehr wichtig, auch weil in Ihrer Studie ja herausgekommen ist, dass es da auch durchaus Kritik gab unter den Expertinnen. Also da möchte jemand von uns wissen, wer denn eigentlich einen Experten als eben einen solchen labelt oder anders gefragt, welche Qualifikationen dafür nötig wären.
Ja, das ist ein Herzensthema von mir, muss ich sagen, aber ich kann es ganz schwer beantworten. Ich habe so eine Perspektive auf Expertentum, die davon ausgeht, ich gehe nochmal zu dem Tanzpartner, sorry, dass ich das Bild so überstrapaziere, aber dass tatsächlich derjenige, der zum Tanz auffordert oder diejenige, die zum Tanz auffordert, da am längeren Hebel sitzt und letztlich für sich erstmal entscheidet, wer ist denn für mich Expertin oder Experte. Und das halte ich für total legitim, hat jeder oder jeder gesellschaftliche Teilbereich vielleicht auch andere Anforderungen. Also wenn ich es jetzt von mir spontan sage und ich zu einem Arzt gehe, dann spielt für mich, muss ich sagen, auch immer eine Rolle, ob der möglichst nah bei mir um die Ecke ist. Ne? Und da geht es mir nicht zwingend um nur die allerüberlegenste Kompetenz oder so etwas. Und so ist es im Journalismus, in der Juristerei oder im Jus sicher auch. Ne? Da werden ja auch Expertinnen befragt als Sachverständige vor Gericht. Und da gibt es ja auch gewisse Anforderungen, denke ich mal. Was muss so ein Sachverständiger mitbringen oder eine Sachverständige? Und da taugt wahrscheinlich auch nicht jeder, der über eine entsprechende Qualifikation verfügt. Und so ist es im Journalismus auch. Das habe ich versucht, in meiner Dissertation zu zeigen, wo ich mich dann auch mit Society-Expertinnen unter anderem beschäftigt habe, dass es eben nicht zwingend eine wissenschaftliche Ausbildung oder ein Professorentitel ist und damit letztlich auch nicht nur die exzellente, überlegene Sachkompetenz, wie man das vielleicht so objektivistisch oder objektiv sagen würde, ist, die einen Experten, eine Expertin auszeichnet, sondern die müssen für Journalismus auch so etwas mitbringen, wie natürlich die Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen. Sie müssen bereit sein, mitzumachen und so etwas alles. Aber sagen wir mal so ein notwendiges, aber eben noch nicht hinreichendes Kriterium ist schon die als überlegen wahrgenommene Sach- bzw. Fachkompetenz in dem sehr konkreten Bereich. Aber dazu muss ein Journalist oder eine Journalistin, wenn wir bei den Medien sind, auch erstmal in der Lage sein, das einzuschätzen. Und da wird Journalistinnen ja oft vorgeworfen, und Journalisten, dass sie das nicht tun und nicht können. Da haben wir aber in unserer Studie deutlich gehört, dass gerade Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten hier von den Befragten eine extrem hohe Expertise beim Auffinden von Expertise zugestanden oder attestiert worden ist. Also gerade im Wissenschaftsjournalismus weiß man schon, was es bedeutet, Peer-Review-Artikel zu haben oder so etwas, ne? Also um letztlich auch wissenschaftliche Exzellenz zu identifizieren. Es gibt eine schöne Studie aus Karlsruhe, glaube ich, von Leidecker-Sandmann und Kolleginnen, die tatsächlich mal so sehr objektiv daneben nebeneinander gestellt haben, was für eine wissenschaftliche Reputation angesichts von Zitationsindexes haben eigentlich die Expertinnen, die in den deutschen Medien während der Covid-19-Pandemie zu Wort gekommen sind. Und da ist es tatsächlich so, dass sich das, ja, was heißt deckt, aber dass es tatsächlich doch auch die wissenschaftlich reputabelsten Menschen sind, die da in hohem Maße zu Wort gekommen sind. Das ist in anderen Fällen längst nicht so. Ja, das vielleicht kurz so zu diesem fast so ein bisschen erkenntnistheoretischen Exkurs. Bei uns jetzt haben wir es halt schon definiert darüber, wird diese Person als Experte bezeichnet in den Medien.
Ja, und Sie haben in dem Abstract ja dann sogar noch zusammengefasst, ich lese das nochmal vor, Punkt 5, insgesamt haben die bei Ihnen Befragten den Eindruck, dass der Begriff Expertin in österreichischen Medien inflationär verwendet wird und es damit zu einer Entwertung tatsächlicher Fachkompetenz kommt. Das ist sicher auch ein Thema, das wir jetzt am Rande auch schon gestreift haben. Ich würde dazu auch gerne noch eine Frage stellen, die auch damit zu tun hat, wer sich überhaupt äußert in den Medien. Das haben Sie ja auch abgefragt. Ich denke, dass es viele Bedenken dahingehend gibt, insbesondere bei jüngeren Expertinnen und Experten oder WissenschaftlerInnen gibt, sich überhaupt öffentlich zu äußern, weil das durchaus auch rufschädigend sein kann oder zumindest als solches wahrgenommen werden kann. Nicht, man wäre unseriös, man würde sich den Medienanbietern, man habe zu allem eine Meinung und was auch immer da sonst noch so an Vorwürfen kommt. Also erstens, ich frage nur bestätigungshalber ab, diese Bedenken gibt es, Fragezeichen. Und zweitens, führt das nicht erneut zu einem Bias, nämlich zu dem, dass sich erst recht eigentlich nur eine bestimmte Gruppe meldet, dann freiwillig meldet sozusagen, nämlich deren Rücken silberfarbig genug ist und breit genug ist und meistens auch männlich genug ist, um das auszuhalten.
Exakt. Also Sie haben das, finde ich, sehr, sehr gut beschrieben. Vielleicht auch nochmal Silberrücken und männlich genug. Es ist ja so, dass grundsätzlich die ExpertInnenlandschaft, man sagt, macht das noch mit dem weiblichen Zusatz sozusagen dazu, aber sehr, sehr stark maskulin geprägt ist. Also es ist so, dass sich vor allen Dingen Männer oder männliche Wissenschaftler in den Medien als Experten zu Wort kommen oder unabhängig von Wissenschaftlern auch Männer als Experten zu Wort kommen, was unter anderem daran liegt, hat nicht unsere Studie gezeigt, aber andere Studien gezeigt, dass weibliche Wissenschaftlerinnen zum Teil noch etwas unsicherer sind darüber, inwiefern sie sich über ihr sehr konkretes Expertisefeld hinaus bewegen wollen und eine stärkere Unsicherheit letztlich existiert. Was passiert danach eigentlich mit dem, was ich gesagt habe? Und wir wissen ja auch, dass Männer und Frauen jeweils angegriffen und angefeindet werden, aber die Anfeindungen gegen Frauen viel weniger inhaltlicher Natur sind, sondern viel, viel stärker sexualisiert sind oder das Aussehen oder so etwas irgendwie betonen. Also für Frauen ist das eben auch ein extrem schwieriger, ein extrem besonders schwieriges Unterfangen, was vielleicht eben dazu führt, das nicht zu machen. Aber Stichwort Reputation, natürlich die Sorge davor, jetzt vielleicht auch gerade bei Jüngeren, bei NachwuchswissenschaftlerInnen, sich zu irgendetwas zu äußern, wo man sich nicht so hundertprozentig auskennt. Und das ist natürlich wiederum die Logik der Medien. Da fragt nicht jemand nur nach der zentralen Erkenntnis der Studie. Das machen Sie jetzt heute total nett, indem Sie mich vor allen Dingen zu dieser Studie befragen. Aber in der Regel geht es ja dann um weitere Implikationen oder um verwandte Felder oder um Felder, die Journalistinnen und Journalisten für verwandt halten, die aber, wenn wir unsere Kleinteiligkeit von Wissenschaft kennen, für uns gar nicht so verwandt sind. Und dann bewegt man sich so ein bisschen auf Glatteis. Und das haben die von uns befragten Expertinnen auch gesagt, dass sie das ganz schwierig fanden, dass sie plötzlich zu so Universalexperten oder Expertinnen geworden sind. Das wollten sie eigentlich gar nicht, weil sie da eben die auch ja, Sorge sehen, letztlich in Kompetenzbereiche von Kolleginnen zu gehen und damit vielleicht auch, obwohl sie das nicht so dramatisiert haben, aber damit gegebenenfalls auch ein bisschen an Reputation zu verlieren, weil man plötzlich, es jetzt mal so überspitzt zu sagen, zum Hans Dampf in allen Ecken wird, aber letztlich in der Community selbst so ein bisschen gemutmaßt wird, oder nicht nur gemutmaßt wird, sondern man weiß, der oder diejenige hat dazu eigentlich nicht geforscht. Und das ist jetzt auch nicht so wirklich der Weisheit letzter Schluss, was da kommuniziert wird. Das ist auch ein Drahtseilakt. Also müssen Sie sich wahrscheinlich, wenn Sie als Experte gefragt werden, oder muss ich mich, wenn ich als Experte gefragt werde, auch immer entscheiden, bin ich jetzt bereit, das zu machen und diesen Schritt zu gehen, weil ich schon glaube, dass ich mich okay auskenne in dem Bereich, wissend aber, dass es andere gibt, die dazu vielleicht noch konkreter geforscht haben. Da muss man dann immer ein bisschen schauen, wie weit man den Spagat eigentlich geht.
Ja, richtig. Und ich würde aber gerne nochmal betonen, da ist es halt ein großer Unterschied, ob man auf einer Vollprofessur mit einer Lebenszeitanstellung und in Deutschland sogar mit einer Verbeamtung sitzt. Da kann nämlich eigentlich, also das Schlimmste, was passiert ist, dass man halt irgendeinen Folgeruf nicht mehr kriegt, aber das war es dann an persönlichem Risiko, was ganz anderes ist, als wenn jemand in der Qualifizierungsphase sich da so exponiert. Und Das führt in vielen anderen Bereichen der Wissenschaft dazu, dass es dann Antidiskriminierungsmaßnahmen gibt, nicht Gleichbehandlungsausschüsse, Kommissionen und so weiter, Quoten etc. Das hat es in dem Feld überhaupt nicht gegeben, jedenfalls wäre es mir nie aufgefallen. Ja. Und das hat, würde ich vermuten, auch dazu geführt, dass es eben einen Bias, also unterschiedlichste Formen von Bias gab und gibt hinsichtlich derer, die sich da äußern, ohne dass die Institutionen oder die Medien, die das abfragen, das irgendwie systematisch thematisieren oder gar bekämpfen. Ne? Und daraus entsteht eine interessante Thematik auch des Diskriminierungs, Klammer auf rechts, Klammer zu, in dem Thema. Ne?
Sehr spannend, guter Punkt, ja.
Danke. Apropos Recht, ich würde gerne langsam in Richtung eines Endes kommen, doch noch eine wichtige Frage stellen als Jurist jetzt. Mir ist bei der Lektüre aufgefallen, dass es an einigen Stellen sogar so weit kam, offenbar, dass Expertinnen und Experten berichtet haben, dass sie so viel an Kritik oder so viel an Bedrohung erlebt haben, dass sie das sogar als juristisch relevant wahrgenommen haben. Und irgendwo kommt sogar ein Report von einer ihrer Befragten vor, die dann gesagt hat, sie habe das ihrer Rechtsabteilung übergeben. Genau. Frage jetzt, ist daraus irgendwas geworden? Ja? Oder anders gefragt, gab es einen Bericht, einen verwertbaren Bericht über eine institutionelle Unterstützung in den Risiken, die damit einhergehen? Denn ich würde vermuten, dass das die Bereitschaft auch eben beeinflusst. Nicht, wenn ich dann am Ende allein bin mit meinem rechtlichen Risiko oder bedroht zu werden oder mit Klage bedroht zu werden gar oder verfolgt zu werden, dann ist es deutlich anstrengender, sich da öffentlich zu äußern, auch pro futuro, als wenn ich zumindest weiß, ich kann zu meiner Rechtsabteilung gehen, in den Medien gibt es ein Justiziariat, die sich dann um das Schlimmste kümmern oder nicht. Ja? Und folgt daraus vielleicht irgendwas für die nächste Krise?
Ja, um ehrlich zu sein, hätte ich diese Frage Ihnen wahrscheinlich fast gestellt, weil mich das total interessieren würde, wie da Ihre Perspektive darauf ist. Ja. Was wir erlebt haben in unserer Befragung, wo, wie gesagt, das ja auch noch relativ neu und frisch war und in dieser Eskalationsstufe vielleicht neu war, dass es vor allen Dingen Solidarität unter den Expertinnen gab. Das fand ich interessant, dass man also miteinander gesprochen hat und auch Erfahrungen geschildert hat und letztlich versucht hat, selbst gemeinsam damit umzugehen. Es gab wenig jetzt wirklich institutionalisierte Unterstützungsstrukturen, aber ich bin mir sicher, das hat sich auch im Laufe der Zeit sogar noch etwas verändert, weil es also zumindest in Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit möglicherweise eben eine Sensibilität dafür gibt. Und was wir ja wissen, was ich vorhin ja kurz mal angesprochen habe, ist, dass es zumindest Anlaufstellen gibt, wo man sich dann eben institutionalisiert hinwenden kann. Die ÖRW hat, also die Akademie der Wissenschaften, dieses Science Care. Es gibt, habe ich vorhin nochmal aufgeschrieben, von der Volkswagen Stiftung in Deutschland ein großes gefördertes Projekt CarPATS, was sich mit den Kapazitäten und Kompetenzen im Umgang mit Hate Speech und Wissenschaftsfeindlichkeit auseinandersetzt. Das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation in Deutschland hat so einen Mayday-Button, wo man, wenn man Opfer von Anfeindungen als Wissenschaftlerin wird, sich hinwenden kann. Also da gibt es schon mittlerweile eine große Sensibilität und Anlaufstellen. Wie sanktionsfähig das dann jeweils letztlich ist und inwiefern das aufgefangen kann, das ist... Ja. Die Frage stelle ich mir auch. Zuletzt auch noch nachdem ich die Dokumentation nochmal über die Frau Kellermeier angeschaut habe, die jetzt in der ARD lief, wo auch nochmal die Frage gestellt wurde, okay, was hat das Recht denn da eigentlich für Möglichkeiten?
Ja, also ohne jetzt hier eine juristische Vorlesung halten zu wollen oder zu können, ist meine Antwort drauf, es ist das eine, ob es irgendwelche Stellen gibt, an die man sich wenden kann, von denen es mehr gibt, und es ist das andere, ob man wirklich rechtlich relevante Unterstützung kriegt. Da braucht man nämlich irgendwann mal eine Anwältin oder einen Anwalt und man braucht Geld dafür, und an der Stelle wird es dann sehr schnell sehr dünn, nach meiner anekdotischen Evidenz. Ich habe das nicht systematisch untersucht. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich das jetzt in der Krise systematisch verändert hätte, eher im Gegenteil. Also dass dann, wenn die Dinge wirklich heikel geworden sind, und zwar auch Wissenschaftlerinnen, nicht nur so ein Extremfall wie die Frau Kellermeier, die ja Ärztin war und gar nicht Ärztin, sondern Wissenschaftlerinnen, wenn die systematisch angefeindet werden und in ihrer Reputation beschädigt werden und bedroht werden, große Schwierigkeiten haben, da eine rechtliche Unterstützung zu finden in den vorhandenen Strukturen. Und dass im Gegenteil der Mainstream ja jetzt eher in die Richtung zu gehen scheint, zu sagen, bleibt halt dort, wo ihr bleibt, in eurem Elfenbeinturm. Und if you can't bear the heat, stay out of the kitchen. Nicht? Ja. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die gesellschaftliche Reaktion auf diese Erfahrung wäre, also wir brauchen mehr an institutioneller Unterstützung, sowohl was die Diskriminierungsproblematik betrifft, wie auch was die rechtlichen Risikenproblematiken betrifft. Das Gegenteil oder zumindest nichts in diese Richtung beobachte ich in Österreich.
Ja, das ist leider ein bisschen ernüchternd. Ich denke immer, wenn Sie jetzt vom Elfenbeinturm sprechen, an einen Kollegen von mir, den ich mal interviewt habe, auch zu so einem Thema in dem Kontext, dann sagte, der Elfenbeinturm ist ein sehr funktionales Gebilde. Mhm. Und man hat manchmal den Eindruck, Sie haben es vorhin mit dem Ball geschildert, dass tatsächlich Forschung oder konzentrierte Forschung, die letztlich der Kern von Wissenschaft ist, vor allen Dingen dann doch in diesem Elfenbeinturm funktioniert, wenn es nicht von außen eben die Unterstützung gibt. Und das ist gerade jetzt, wenn man über Wissenschaftskommunikation spricht und jetzt auch diese enorme Relevanz gesehen hat, vielleicht dann doch wieder ein Stück weit ernüchternd.
Ja, ja. Gut, also ist ja auch ein es ist ja, das Wetter ist schön, der Frühling ist da. Man kann auch ein bisschen eine Ernüchterung vertragen in diesen Rahmenbedingungen. Herr Nölke, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese wirklich sehr erhellende und interessante Stunde, die mir großen, großen Spaß gemacht hat, wie man hoffentlich bemerkt hat. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass wir verbunden bleiben. Ich hoffe, dass Sie interessiert bleiben. Vor allen Dingen aber hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.
Ganz herzlichen Dank.